ARD.
Über Thomas Mann ist doch eigentlich alles gesagt, könnten Sie sagen. Nur noch nicht von jedem. Aber das könnte ein vorschnelles Urteil sein, denn es gibt durchaus noch Neues zu entdecken. Neue Facetten, die den Großschriftsteller für uns nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen in diesem Jubiläumsjahr. 150 Jahre Thomas Mann. Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist ist der Titel des Buches von Kai Sina. Herzlich willkommen, Herr Sina.
Ja, guten Morgen, Herr Schmieding, und guten Morgen allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Thomas Mann als demokratischer Aktivist, von seinen berühmten BBC-Radioansprachen haben Sie sicherlich schon gehört, mit denen er die Deutschen damals wachrütteln wollte, vom Exil ausgesendet ins vom Krieg immer weiter zerstörte Nazi-Deutschland. Der Literaturwissenschaftler Kai Sina zeigt aber, dass dieser tätige Einsatz Manns für die Demokratie schon früher anfängt, als man das vermutet. Und er meint, Thomas Manns Beispiel ermutigt, aus dem Zustand des bloßen Erleidens von Politik herauszutreten und sie im Kleinen wie im Großen selbst in die Hand zu nehmen. Herr Sina, Thomas Mann, der als Autor ja ein Meister der komplexen, oft widersprüchlichen Charaktere ist, des Schillerns, des Ambivalenten, manchmal auch der Ironie, und dann der politische Aktivist auf der anderen Seite, der genau weiß, was gut und böse ist, der sich zum Beispiel aus dem Exil gegen die Nazis und für die Demokratie einsetzt. Was war denn Ihr zentraler Impuls, sich mit diesem dezidiert politischen Thomas Mann intensiv auseinanderzusetzen?
Es gibt verschiedene Intentionen. Eine ganz wesentliche war, glaube ich, dass man dem politischen Thomas Mann bisher nicht so richtig gerecht geworden ist, dass man ihn oftmals herabgewürdigt hat, dass die Kritik immer sehr stark und scharf formuliert worden ist, aber die Würdigung gar nicht mehr richtig durchgedrungen ist. Das beginnt 1945 und das zieht sich dann im Grunde durch die Jahrzehnte hindurch. Und dem wollte ich etwas entgegensetzen in Form einer kritischen Würdigung, indem ich auch das Große und Ganze seines politischen Wirkens, seines Denkens und Handelns mit in den Blick nehme, die Schwächen nicht verleugne, aber auch die Stärken einmal in den Vordergrund stelle.
Warum ist es denn in Ihren Augen für uns in unserer aktuellen Zeit so lohnend und aufschlussreich, uns mit dieser Rolle Thomas Manns auseinanderzusetzen, auch wenn man nicht gerade Literaturwissenschaftler ist?
Thomas Mann beschreibt eine Gesellschaft, er analysiert eine Gesellschaft und eine Demokratie, die kippt, die im Kippen begriffen ist und die dann irgendwann auch fällt. Und er führt uns vor, was man dagegen tun kann und vielleicht sollte. Und wenn man sich die Sätze anschaut, mit denen er damals diese späte Weimarer Republik, die frühen 30er Jahre beschreibt, dann sind das Formulierungen, die so gegenwärtig sind, man muss uns gar nicht mehr viel dazu sagen, wenn er sagt, Fanatismus wird Heilsprinzip und die Vernunft verhüllt ihr Antlitz. Dann sind das Formulierungen, die man doch unmittelbar beziehen kann auf die Erscheinung auch unserer Gegenwart. Und das ist, glaube ich, auch genau seine Stärke. Ein sehr diffuses Geschehen zu der Zeit. Er war ja mittendrin, auf Formulierung zu bringen, die diese Phänomene begreifbar machen und dann eben auch diskutierbar machen. Das war seine große Stärke als politischer Intellektueller, glaube ich.
Er war einer der ersten Intellektuellen, die den Holocaust in drastischen Worten beschrieben haben. Und er hat die Deutschen dann auch heftig beschimpft. Das hat man ihm auch extrem übel genommen. Oder müsste man diese ablehnende Haltung des Nachkriegsdeutschlands zu Mann noch mit stärkeren Worten umschreiben?
Also wenn man sich die Publizistik zu der Zeit anschaut, was über Thomas Mann geschrieben worden ist nach 1945, dann reicht das Wort Ablehnung, glaube ich, nicht, sondern das war zum Teil schierer Hass. Also 1950 erscheint anlässlich des 75. Geburtstags von Thomas Mann ein Geburtstagsartikel, das ist schon irgendwie so ein freundliches Wort, das passt gar nicht so richtig, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da wird Thomas Mann ein pathologischer deutschen Hass unterstellt. Er wird als Partisan beschrieben, als Verräter. Und das ist, glaube ich, der Tenor, der sich auch durchzieht, der mal anders beschrieben wird und mal irgendwie auch schöner verpackt wird und so. Aber darauf läuft es im Kern hinaus. Thomas Mann, der feine Herr Mann, der da in seiner Villa in Pacific Palisades in Kalifornien saß und von dort aus der deutschen Katastrophe bei einem Glas Champagner zugeschaut hat. Das ist das Bild, das damals entsteht. Und das hat wirklich zu auch heftigen Diffamierungen geführt, die man damals lesen konnte.
Dieses Bild hat aber ja auch gewissermaßen eine Vorgeschichte. Es ist absolut bemerkenswert, dass er sich öffentlich zur Weimarer Republik bekennt. Mhm. Im Ersten Weltkrieg hat er sich ja noch gemein gemacht mit der nationaldeutschen Sache. Dann gab es die sogenannten Betrachtungen eines Unpolitischen, auf die uns auch gerade einige Hörer hinweisen per E-Mail. Sehen Sie da trotzdem eine Kontinuität oder ist es einfach ein unauflösbarer Widerspruch, ein Bruch, den man so akzeptieren muss?
Naja, wenn wir über die Zeit des Ersten Weltkriegs sprechen, dann können wir das, glaube ich, nur, indem wir auch die Phase davor uns anschauen. Also das Kaiserreich und Thomas Manns agieren in dieser Zeit, also bis 1914. Und da tritt uns schon ein Thomas Mann entgegen, der, glaube ich, so überhaupt nicht bekannt ist in der Allgemeinheit, nämlich ein erstaunlich linksliberaler, teils linker Autor, der sich selbst als einen dem Staat nicht nur nicht nützlicher, sondern aufsässig gesinnter Kumpan vorstellt, der vehement vorgeht gegen die Zensurpolitik, gegen Schmutz und Schund, der sich solidarisiert mit linken Intellektuellen oder anarchistischen Intellektuellen sogar, wie Erich Mühsam, der sich mit allem, was er hat, für die Kunstfreiheit engagiert. Das ist die Phase vor 1914. Und was dann passiert, ist wirklich eine Zäsur und eine Diskontinuität, die sogar für die Zeitgenossen schwer zu erklären war. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim liest die Betrachtung eines Unpolitischen und schreibt in ihr Tagebuch, Tommys Politik auch eher peinlich. Also sie selbst hat es als einen Bruch wahrgenommen, als irgendwie etwas, was zumindest erklärungsbedürftig ist. Und ich glaube, das muss man vor Augen haben, dass Thomas dann in den 20er Jahren, wo er sich also zur Weimarer Republik bekennt, eigentlich anschließt an etwas, was vorher schon da war. Was die Zeit zwischen 1914 und 1918 natürlich umso erklärungsbedürftiger erscheinen lässt.
Kann man dafür möglicherweise auch den Begriff Aktivismus verwenden? Also das ist teilweise wie so ein Kriegsrausch. Mhm. Der Krieg wird von Mann beschrieben, fast wie eine Art Befreiung, eine Säuberung. Mhm. Sie haben ihn in einem anderen Kontext, glaube ich, auch einen Aktivisten des Krieges in diesem Moment dann genannt.
Habe ich das gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau.
In einem Interview, ja.
Gut, das kann man machen, wenn man den Begriff des Aktivismus relativ weit dehnt. Er tritt auf als ein Publizist und seine, würde ich sagen, im wahrsten Sinne skandalösen Schriften, das sind noch nicht mal die Betrachtung eines Unpolitischen, sondern das sind einige Texte, die er vorher schreibt, unter anderem der Text Gedanken im Kriege. Das ist das Schaurigste, was Thomas Mann jemals geschrieben hat und man muss es auch überhaupt nicht verteidigen. Das ist Chauvinismus, Nationalismus, auch Rassismus, all das findet sich in diesen Texten. Das als aktivistisch zu beschreiben, kann man machen. Ich meine, damit ein bisschen was anderes, drauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Auf jeden Fall stellt er sich klar auf die Seite des Krieges und stellt sich sogar an die Spitze dieser Bewegung, muss man zu der Zeit ja sagen. Denn es sind ja alle, fast alle Intellektuelle, die sich die genau das tun, die also Kriegsdienst mit der Feder betreiben zu dieser Zeit.
Diese permanente Möglichkeit, dass was kippt, also dass eine Figur eine Art Regression erfährt oder in einen Rausch verfällt, ist ja auch sehr präsent in diesen ganzen Zauberberg-Figuren. Auch die permanente Möglichkeit des Ausbrechens von Gewalt. Möglicherweise kann man auch dieses Muster da wiederfinden bei Mann.
Absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, der auch noch nicht so richtig beleuchtet worden ist. Warum wird Thomas Mann eigentlich zu einem so einem scharfsinnigen Analytiker des Nationalsozialismus, dieser kollektiven Rauschzustände der politischen Ekstase, des Fanatismus. Und ich glaube, weil er es am eigenen Leibe gespürt hat, weil er selbst einmal Teil einer solchen Bewegung war, nämlich eben zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Und das wiederum versteht man, glaube ich, nur, jetzt komme ich so ein bisschen in den Bereich der Thesenbildung, ich weiß, das kann man auch anders sehen, aber so lege ich es mir zurecht. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass Thomas Mann sich immer wahrgenommen hat als ein Außenseiter, als ein Künstler, als ein Bohemian vorher noch, als ein Homosexueller natürlich. All diese Dinge spielen eine wichtige Rolle. Ein Außenseiter, der einmal die Möglichkeit hatte, im großen Strom mitzuschwimmen, nicht nur mitzuschwimmen, sondern sich sogar an die Spitze dieser Bewegung zu stellen. Das muss für ihn unglaublich verführerisch gewesen sein, aber umso härter dann eben der Absturz und die Ernüchterung nach diesem Wahn 1918 dann eben. Und dann verfällt er ja auch erstmal in einen Zustand, muss man sagen, der Desorientierung.
Klaus Spiegel hat uns geschrieben an Fragen an den Autor @sr.de. Er schreibt, zu seinem 150. Geburtstag für Thomas Mann aller Orten als großer Vorkämpfer der Demokratie gefeiert. Dabei war Thomas Manns großes Werk Betrachtung eines Unpolitischen, haben wir eben schon angesprochen, zwar alles andere als unpolitisch, aber sehr wenig demokratisch. Erst nach Jahren im Schweizer Exil hat sich Thomas Mann auf Druck seiner Tochter Erika eindeutig gegen das NS-Regime ausgesprochen. Wäre es nicht ehrlicher, das ist die Frage von Klaus Spiegel, wir würden Thomas Manns älteren und weniger genialen Bruder Heinrich als Vorkämpfer der Demokratie feiern. Heinrich Mann hatte sich viel früher als der Nobelpreisträger und viel vehementer für die Demokratie ausgesprochen.
Das sind ja erstmal zwei unterschiedliche Menschen. Ich könnte alle möglichen anderen Autoren auch vergleichen mit Thomas Mann und sagen, wie sie sich verhalten haben und wie vorbildlich oder wie kritikwürdig sie sich zur Demokratie verhalten haben. Also diese beiden Brüder schon zusammenzubringen, das ist ja schon mal auch eine Setzung. Ja? Also warum eigentlich? Warum tun wir das überhaupt? Darüber könnte man bereits diskutieren. Und ich will dass die Leistung Heinrich Manns überhaupt nicht in Frage stellen. Ich möchte nur dieses Narrativ, das wir jetzt gerade noch mal so gehört haben, also Thomas Mann, der erst unter Druck der Tochter überhaupt sich von den Nazis abwendet, das unterschätzt, würde ich sagen, all das, was in den 20er Jahren geschieht. Man muss sich vor Augen führen, schon die Rede von Deutscher Republik 1922, mit der er sich zur Weimarer Republik bekennt und zur Demokratie bekennt, ist eine Reaktion auf den Rechtsruck der Gesellschaft. Namentlich auf die Ermordung des liberalen jüdischen Reichsaußenministers Walter Rathenau eben im Jahr 1922. Darauf reagiert Thomas Mann mit dem Bekenntnis zur Demokratie. 1921 bereits schreibt er einen Essay, den er dann aus unterschiedlichen Gründen nicht publiziert, aber wir haben diesen Text. 1921 bereits schreibt er in einem Essay über den Hakenkreuz-Unfug und bezieht sich damit auf diese Splitterpartei NSDAP, von der ja zu diesem Zeitpunkt noch keiner wissen konnte und ahnen konnte, was aus ihr werden würde. Und er tut das bereits aus Anlass von antisemitischen Attacken gegen Albert Einstein an der Münchner Universität. Also er nimmt sehr, sehr früh wahr, was da geschieht, was sich da zusammenbraut und wirft sich dann mit allem, was er hat, muss man sagen, und in verstärktem, in immer stärkerem Maße dem entgegen. Das muss man immer vor Augen führen, sich vor Augen halten, wenn man sagt, Thomas Mann würde erst im Schweizer Exil sich von den Nazis abgrenzen. Er war längst auf der anderen Seite, er war längst ein Feind der Nazis. Mhm.
Die junge Weimarer Demokratie, ihre existenziellen Bedrohungen, besonders durch eine immer aggressiver auftretende politische Rechte, ja, als eindeutiger Startpunkt von Thomas Manns politischem Aktivismus, oder muss man sagen, der politische Aktivismus fängt doch auch viel früher an bei ihm?
Na, den Begriff Aktivismus verwendet Thomas Mann ab einem bestimmten Punkt selbst, nämlich im Jahr 1930. Und er wandelt sich da von einem engagierten Demokraten, der er Anfang der 20er Jahre geworden war, eben mit jener Rede von Deutscher Republik, wandelt sich eben zu einem Aktivismus, verwendet diesen Begriff. Warum tut er das? Er reagiert mit dieser Rede auf das Ergebnis der Reichstagswahl im September 1930, wo die Nationalsozialisten einen riesigen Erfolg eingefahren haben. Sie wurden nämlich zweitstärkste Kraft mit 18,3%. Und Thomas Mann ist entsetzt und empört und geht an den Ort, an dem er sich einst zur Weimarer Republik bekannte, in den Beethovensaal nach Berlin zurück, um sozusagen ein politisches Update seiner Position zu formulieren. Und er sagt in diesem Moment, es reicht jetzt nicht mehr aus, mit schönen Worten über Demokratie und Freiheit und so weiter immer wieder diese zu beschwören, sondern es muss jetzt irgendwie, es muss anders, es muss kämpferischer zudingen. Er geht über in diesen Kampfmodus, auch rhetorisch. Ihm ist klar, dass ihm jetzt nicht mehr nur Gegner gegenüberstehen im politischen Meinungsstreit, sondern Feinde. Und es sind Feinde im buchstäblichen Sinne. In dem Saal befinden sich 20 in Smokings verkleidete Männer der SA, von Josef Goebbels persönlich in diesen Saal beordert. Und es befinden sich einige Rechtsintellektuelle der Zeit in diesem Raum, die diese Rede zu stören versuchen und sie auch faktisch sprengen wollen. Es gelingt ihm am Ende nicht, weil das Publikum Thomas Mann mit Applaus dazu motiviert, seine Rede dann zu Ende zu halten. Aber es gibt ein berühmtes Foto, da sieht man Thomas Mann in die hinteren Reihen blicken von seinem Rednerpult aus. Wir sehen selbst nicht, was da vor sich geht, aber er schaut dahin. Das Publikum wendet sich auch nach hinten in den Saal und das ist ein ganz wesentliches, finde ich, wichtiges historisches Dokument des 20. Jahrhunderts. Und man sieht Thomas Mann ein Entsetzen in seinem Blick, weil sich im Moment, in diesem Moment das eigentlich realisiert, was er in seiner Rede beschreibt, nämlich die Verunmöglichung eines demokratischen Meinungsstreits.
Es bleibt aber dabei, er hatte im Grunde ja eine sehr große Skepsis eigentlich gegenüber sogenannter engagierter Kunst. Ja. Inwiefern hat denn auch diese Skepsis, Sie haben davon gesprochen, dass er plötzlich auch ja auf der Bühne stand, dass das Performative ja auch wichtig war. Inwiefern hat diese Skepsis auch dazu geführt, dass er seine eigenen politischen Einlassungen und Interventionen dann ganz besonders medienbewusst auch geplant hat?
Also ich glaube, Thomas Mann hat diese beiden Dinge immer auseinandergehalten. Und er hat keine Literatur engagée sozusagen geschrieben. Darum ging es ihm eigentlich nie. In der Kunst von Thomas Mann, das zieht sich, das hält sich einfach über das gesamte, die gesamte Werk hinweg, da herrschen Ambivalenz und Komplexität. Und zwar selbst noch dort, wo es um die Mechanismen des Faschismus geht. Ich denke jetzt zum Beispiel an seine Novelle Mario und der Zauberer oder dem Dr. Faustus. Er hat das mal so beschrieben: Ich möchte auch das Böse gut darstellen können, also psychologisch plausibel, erzählerisch nachvollziehbar. In den politischen Reden dagegen, sagt er auch ganz deutlich, muss man Gut und Böse klar voneinander trennen. Man muss sie auseinanderhalten und sie auch mit aller Schärfe eben benennen. Und genau das tut er. Er erlaubt sich in diesen politischen Reden oder nimmt Aussagen vor, die er sich so in der Literatur nie zugestehen würde.
Kai Sieder ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Was gut ist und was böse, Thomas Mann als politischer Aktivist. Wir hören eine erste Frage.
Thomas Mann hat den Zauberberg geschrieben. Was sagt ein solches Werk über das Seelenleben des Autors aus? Vielen Dank.
Das ist natürlich eine riesige Frage jetzt. Da muss man einen Punkt vielleicht rausgreifen, ja, und vielleicht auf das Politische sich beschränken.
Naja, dieses Buch ist für mich, der Zauberberg ist für mich das Buch einer großen intellektuellen und politischen Selbstrevision von Thomas Mann. Er beginnt dieses Buch ja noch vor dem Ersten Weltkrieg und schließt es dann 1924 ab. Also er arbeitet wirklich über ein Jahrzehnt an diesem Buch, und in diese Zeit hinein fällt seine Wandlung vom kriegstreuen Monarchisten zum engagierten Demokraten. Und das kann man aus diesem Buch heraus ablesen, diese gesamte Entwicklung. Und wenn man was über das Seelenleben Thomas Mann sagen will, oder sagen wir so, auch über seine Stärke als Intellektueller, wenn ich es etwas nüchterner formuliere, dann liegt es, glaube ich, genau darin, dieser Kraft zur Selbstrevision, an einem Punkt anzufangen, darüber nachzudenken, die eigene Position zu prüfen, auch in literarischer Form, und am Ende ganz woanders rauszukommen. Also diese Debatten in diesem Buch zwischen den beiden Hauptfiguren oder den beiden Zentralfiguren Naphta und Settembrini, das sind Thomas Manns eigenen inneren Konflikte, intellektuellen, politischen Konflikte, die er da austrägt, die er sich sozusagen gewissermaßen wie im Spiegel vors eigene Auge stellt.
An der Stelle kurz zwischengefragt, müsste man sagen, Naphta, kann man sagen, das ist ein religiöser Fundamentalist, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Und Settembrini ist der Humanist, oder dass Sie diese Figuren vielleicht nochmal kurz umschreiben?
Ja, das ist das eine. Naphta ist ein, kann man glaube ich sagen, ein Dogmatiker und ein, wie Sie sagen, ein religiöser Fundamentalist, in dem also ein autoritärer Gottesstaat vorschwebt. Und der andere ist Settembrini, das ist ein Radikalaufklärer, also der die Aufklärung mit sozusagen kriegerischer Vehemenz geradezu vertritt. Und diese beiden Figuren lässt Thomas Mann aufeinander losgehen und miteinander debattieren in diesem Roman, seitenlang, kapitellang. Und die Stimmung wird immer aufgeheizter, sie wird immer nervöser und schließlich dann auch immer militanter, bis zu dem Punkt, dass die beiden in einem Duell aufeinander losgehen. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Positionen, was da im Kleinen vorgeführt wird, soll dann, das ist sozusagen die Pointe des Romans, eine Allegorie sein auf die Entwicklung der Gesellschaft im Ganzen. Der Roman endet dann ja auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Also er führt vor, wie eine Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, miteinander sich immer weiter polarisiert, würde man heute sagen, sodass am Ende gar kein Gespräch, gar kein Austausch mehr möglich ist, und dass sich dann die Frage, die einzige Frage dann nur noch stellt, wer als Erster schießt. Die Rede von Deutscher Republik 1922, die genau hineinfällt in diesen Entstehungsprozess, die versucht eine politische Antwort zu liefern auf die Probleme, die im Zauberberg eben nicht mehr lösbar sind, indem sie eben die Demokratie als diejenige Gesellschaftsform bestimmt, wo eben Austausch, Meinungsstreit, Debatte möglich sein soll.
Wir hören an die nächste Frage.
Was sind die typischen Merkmale in Thomas Manns Büchern und was fasziniert den Autor als Forscher an der Person Thomas Mann?
Die typischen Merkmale in Thomas Manns Büchern, das ist tatsächlich auch eine sehr weitreichende Frage. Vielleicht beginne ich mit der ersten Frage und komme dann zur zweiten. Was mich fasziniert, wenn ich jetzt über die politischen Texte spreche, mit denen ich mich ja im Wesentlichen dann auseinandergesetzt habe, dann setzt sich im Grunde wieder bei einem Vorwurf an. Man hat Thomas Mann oftmals gesagt, er sei wankelmütig in seinen politischen Positionen gewesen. Er habe sozusagen sein Fähnchen nach dem Wind gerichtet. Und ich sehe darin eigentlich gerade, also ich sehe es anders, und vor allen Dingen erkenne ich in diesen Positionswechseln, die Thomas Mann in der Tat vollzogen hat, und zwar nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Man kann sich einzelne Punkte anschauen. In meinem Buch etwa spielt die Auseinandersetzung mit dem Zionismus eine zentrale Rolle. Das ist gerade eben das ist eine Kraft von ihm, ein ständiges Weiterdenken, einmal für wahr gehaltene Aussagen auch zu revidieren, ständig irgendwie im Prozess der Revision zu sein, die Dinge im Lichte der historischen Erfahrung immer wieder neu zu betrachten, Politik als intellektuelle Lebensform zu begreifen. Das ist etwas, was mich an Thomas Mann wirklich fasziniert und begeistert und was ich auch vorbildlich finde. Und ihm dann im Nachhinein vorzuwerfen, aber hier hat er ja das gesagt und da das und widerspricht sich das nicht, das trifft dann nicht den Punkt, sondern man könnte sagen, gradlinig, ungradlinig seinen politischen Lebensweg beschritten. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll.
Vielleicht die ganz große Frage von vorhin nochmal aufzugreifen und die vielleicht nochmal ein bisschen umzumodeln. Gibt es denn ein bestimmtes Werk, das wir in Kenntnis des politischen Thomas Manns möglicherweise nochmal mit anderen Augen lesen könnten? Also ein Werk, wo das Politische dann doch eine größere Rolle spielt, als wir vielleicht das gedacht haben, als wir es das erste Mal gelesen haben?
Das würde ich sagen, ja. Ich würde vor allen Dingen hier hinweisen auf den ersten Band der Tetralogie, Josef und seine Brüder, wohl Thomas Manns Hauptwerk, das vielen Leserinnen und Lesern vielleicht nicht ganz so bekannt ist, allein schon wegen des schieren Umfangs. Aber gerade der erste Band, die Geschichten Jakobs, erscheint am, ich glaube, 18. Oktober 1933, das erste Mal in Deutschland. Also das ist das Jahr unter anderem, in dem der Grundstein gelegt für das Haus der deutschen Kunst in München, also das kulturpolitische Herzensprojekt Adolf Hitlers, in dem wichtige Gesetze erlassen werden zur Gleichschaltung der Presse und andere Dinge passieren. Also und genau in diese Situation hinein publiziert Thomas Mann dieses Buch, das sehr weit hineingeht in die jüdische Frühgeschichte, und das wird dann auch gerade von jüdischen Kritikern in Deutschland wahrgenommen als ein politischer Akt der Solidarisierung. Dieses Buch noch einmal neu zu lesen als, wie ich sagen würde, antifaschistische Prosa, das schien mir sehr lohnend.
Sie haben vorhin auch schon gesagt, er hat sich für den Zionismus eingesetzt. Also vielleicht kann man das vereinfacht formulieren, also dass die Juden eine Heimstatt finden, kann man das so formulieren, vielleicht so zusammenfassen. Das hat ihm ja nicht nur Kritik von rechter Seite eingebracht, sondern auch von Menschen jüdischen Glaubens selber.
Ja, das muss man sagen. Das ist eine verwickelte Geschichte. Um die große Linie einmal vorher nochmal darzulegen. Thomas Mann nimmt sehr, sehr früh wahr, was der Antisemitismus ist und was der Antisemitismus bewirkt. Es gibt einen Text, da sagt er, der Antisemitismus ist im Grunde die Handgranate, die man hineinwirft in eine Gesellschaft und die plötzlich zu diesen Polarisierungseffekten führt. Plötzlich haben wir und die, wir haben Freund und Feind, wir haben Gut und Böse, und es zersprengt eine Gesellschaft, zerstört eine Gesellschaft von innen. Er ist ein großer Analytiker des Antisemitismus und der destruktiven Funktion, die der Antisemitismus hat. Und je stärker dieser Antisemitismus in der Weimarer Republik wird und agitatorischer der Antisemitismus wird, umso nachdrücklicher setzt sich Thomas Mann ein für den Zionismus. Er meint damit zunächst nur noch keine Heimstatt im eigentlichen Sinne oder im politischen Sinne, sondern ihm geht es nur darum, um einen spirituellen Zionismus. Er denkt, es bräuchte eine Stärkung, eine geistige Stärkung des Judentums in dieser Zeit. Und es wird dann eben immer stärker aus diesem spirituellen, geistigen Zionismus ein politischer und praktischer Zionismus. Und irgendwann dann eben auch in Kenntnis der Shoah wird er dann zu einem vehementen Befürworter der Gründung des Staates Israel. Das ist die Entwicklung, die er nimmt. Und er ist Teil einer Debatte, die selbst innerhalb des deutschen Judentums kontrovers geführt wird, weil zunächst Assimilation das Stichwort ist. Also man will überhaupt gar nicht, die deutschen Juden haben gar kein Interesse daran, weil sie eben Teil der deutschen Gesellschaft, der deutschen Mehrheitsgesellschaft sein wollen. Thomas Mann hat ja selber, ist Teil einer assimilierten jüdischen Familie, der Familie Pringsheim in München. Dann ändern sich die Zustände, und da komme ich an den Punkt, wo ich sage, Selbstrevision. Thomas Mann setzt sich auseinander, er bespricht diese Fragen eben auch mit den Akteuren der Zeit. Er reist ins Heilige Land, trifft sich dort mit zionistischen Intellektuellen, spricht mit ihnen und bedenkt seine Position ständig neu, vertritt sie jeweils selbstbewusst nach außen, aber eben immer auch mit der Möglichkeit, so könnte man das mit Habermas sagen, dass die andere Seite auch recht hat, ja, und bedenkt es sozusagen immer wieder anders. Und er endet dann 1947, 48 an einem Punkt, der ein ganz anderer ist, an dem diese Auseinandersetzung begonnen hat. Und dieses Thema Zionismus, um es noch einmal zu sagen, ich behaupte nicht, dass es das wichtigste Thema ist im politischen Leben Thomas Manns, aber es ist ein Thema, das von erstaunlicher Kontinuität ist in seinem politischen Denken.
Wir hören eine nächste Frage.
Ab wann konnte Thomas Mann zu seinen homosexuellen Neigungen stehen? Er wäre deshalb ja wohl auch politisch verfolgt worden. Seine Novelle Tod in Venedig hatte dies damit zu tun.
Ja.
Herr Sina.
Er konnte nie dazu stehen.
Er konnte nie dazu stehen.
Nein, ja. Natürlich nicht. Also er ist nie damit irgendwie öffentlich geworden, an keiner einzigen Stelle, sondern er hat, es war ein lebenslanges Leidensthema für ihn, seine Tagebücher, die dann 25 Jahre nach seinem Tod erschienen sind, da wurde das der Öffentlichkeit wirklich klar, was es eben auf sich hat mit Thomas Manns Homosexualität, aber eben auch als ein, ja, wie ich sagte, als ein Leiden eben an der eigenen Sexualität. Und es ist aus heutiger Sicht eben auch beklemmend zu sehen, wie schwer so ein Mann daran gelitten hat, das eben nicht öffentlich machen zu können, es nicht in sein Leben überführen zu können, sondern sich eine bürgerliche Fassade errichtet hat, die eben höchst fragil war. Also insofern ist es gerade kennzeichnend, glaube ich, des Lebens Thomas Manns, dass er diese Homosexualität nie hat öffentlich oder in irgendeiner anderen Form formulieren können oder eben öffentlich hat machen können.
Möglicherweise ist eine Verbindung, eine indirekte, ja, sein Einsatz für Freiheit, für den Begriff der Freiheit, der scheint ja mir sehr bedeutsam bei ihm zu sein. Also auch möglicherweise die Freiheit der Sexualität, der Homosexualität.
Vielleicht ist das überhaupt der interessanteste Aspekt der Schmieding, ne? Dass Thomas Mann sich selber wahrgenommen hat als, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, aber ich will es nochmal unterstreichen, als Teil einer Minderheit. Und das in mehrfacher Hinsicht. Diesen Gedanken könnte man jetzt auf unterschiedlichen Ebenen weiter fortführen, und dass ihm genau das auch klar gemacht hat, also auch, dass daraus auch sein demokratisches Engagement resultiert hat, ist, weil er wusste, die Güte einer Gesellschaft, die Gerechtigkeit einer Gesellschaft, die entscheidet sich immer daran, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Mit den Homosexuellen, mit den Juden, mit den Künstlern, mit den Frauen. All das war Thomas Mann, glaube ich, sehr bewusst, und man sollte vielleicht viel stärker sein Engagement für die Demokratie zusammenlesen mit diesem auch individuellen Bewusstsein einer Minderheit anzugehören.
In letzter Zeit wird von manchen Forschern ja auch betont, Mann sei ein Mensch mit Migrationshintergrund. Also, dass er eine brasilianische Mutter hatte. In seiner Zeit war das ja gewissermaßen ein Stigma der Herkunft. Und die Nazis und ihre Propagandaorgane haben in rassistischen Begriffen ja auch über Heinrich und Thomas Mann geschrieben.
Ja. Ja, es gibt ein ganz, muss man sagen, widerliches Dokument aus der Zeit um 1900 von einem Germanisten, einem damals sehr berühmten Germanisten namens Adolf Bartels. Und der sagt, Thomas und Heinrich Mann hätten nur eine kreolische Blutmischung zugegeben. Also eben die brasilianische Mutter, darauf wird angespielt. Aber eigentlich könnte ein Roman wie Buddenbrooks, diese durch und durch dekadente Familiengeschichte, die könnte nur von einem jüdischen Autor geschrieben worden sein. Also ihm wird aus antisemitischen oder ihm wird aus sozusagen sehr ersichtlichen Hintergründen eine jüdische Identität unterstellt. Das muss man sich vor Augen führen. Thomas Mann war selbst Opfer antisemitischer Diffamierung. Und da sieht man schon, wie vergiftet dieser Diskurs zu dieser Zeit da war und wie sehr eben sowas eben auch ein Migrationshintergrund, könnte man heute tatsächlich vielleicht sagen, auch wenn wir heute vielleicht ein bisschen andere Dinge damit assoziieren, wie sehr sowas eben als Stigma, ich glaube, der Begriff, der trifft es hier, empfunden werden musste.
Das zeigt sich ja auch in einzelnen Figuren oder auch immer wieder in Identitäten, die beschrieben werden. Das Norddeutsche, sage ich einfach mal so ein bisschen, so dieses bisschen, also dieses, ja, dieses Norddeutsch-Kühle, das gepaart ist, ja, mit ganz anderen Charakteranteilen. Das ist ja auch immer wieder Thema bei ihm, auch bei Tonio Kröger ja zum Beispiel.
Immer wieder. Und immer wieder wird auch deutlich, wie sehr diese Anpassungsleistung, wie fragil die eigentlich ist. Ne? Also immer wieder diese Figuren, die irgendeine Form von Stigma an sich haben. Denken Sie an eine der ganz frühen Erzählungen, der kleine Herr Friedemann, der ja eigentlich einen sozusagen verkrüppelten Protagonisten vorführt, einen Menschen, der eben an seinem Körper leidet. Und ja, wie fragil dann, wie porös, wie prekär dann diese ganze bürgerliche Identität eigentlich ist, wie bedroht sie eigentlich permanent ist. Das ist ein Grundthema. Und vorhin war ja die Frage nach einem Grundmotiv bei Thomas Mann. Vielleicht ist es das tatsächlich das Grundmotiv, dass er eben diese Figuren vorführt, die in irgendeiner Art und Weise ein Leiden in sich tragen, körperliches oder eben auch ein psychisches Leiden, und versuchen, dieses Leiden zu kompensieren durch Kraft und durch Willensstärke und daran immer wieder scheitern. Das Bild, das Thomas Mann dafür findet, ist eines von Hans Christian Andersen, nämlich das des standhaften Zinnsoldaten.
Wir hören eine nächste Frage.
Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte ja eine wirkliche Zeitenwende. Es endete wirklich die alte Zeit, die sich im 19. Jahrhundert im Monarchismus immer wieder nochmal aufgebäumt hat. Wie weit war Thomas Mann wirklich bewusst, dass er so einer Zeitenwende beiwohnt, und wie weit ist das dann eben der aktuelle Bezug zu Thomas Manns Entwicklung zu uns heute, die wir ja auch zumindest verbal eine große Zeitenwende empfinden?
Herr Siener, bitte.
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage. Man müsste bei Thomas Mann wahrscheinlich sprechen von Zeitenwenden. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass Thomas Manns Werk überhaupt beginnt mit einer Zeitenwende. Der Roman Buddenbrooks enthält ja eine Schlüsselszene. Und zwar gibt es da diesen jüngsten Spross der Familie, Hanno Buddenbrooks, dieser altehrwürdigen Lübecker Kaufmannsfamilie. Und Hanno ist ein kränklicher Junge, und man schwant die ganze Zeit schon, okay, der wird es nicht lange machen. Und irgendwann liegt dieser Hanno auf einem Fauteuil im Wohnzimmer der Familie und sieht das Familienstammbuch liegen auf einem Tisch und liest sich das dann so durch und sieht am Ende dieser langen Genealogie an Namen, die da alle mit geschwungener Schrift aufgezeichnet sind, sieht er seinen Namen, und er nimmt ein Lineal, und wie in einer Rechnung im Kontor der familiären Firma zieht er unter seinen Namen zwei Linien. Er zieht sozusagen einen Schlussstrich unter alles, unter diese Familiengeschichte. Das ist vorbei. Thomas Manns literarisches Werk beginnt im Grunde mit einem Spätwerk, das eigentlich schon sagt, die alte Zeit ist vorbei. Wir wissen nicht, was jetzt Neues kommt, was auf uns zukommt, wie diese neue Zeit sich gestalten wird, aber uns ist völlig klar, ein Zeitalter ist vorüber. Das ist die erste Zeitenwende, die Thomas Mann erlebt, und er erlebt dann immer neue Zeitenwenden, muss man sagen. Die Zeitenwende 1900, und die sind vor allen Dingen, würde ich auch sagen, politischer Art. 1914, 1918, dann die Weimarer Republik, 1930, 33, 1945. Das sind immer wieder ganz neue Situationen, vor die Thomas Mann sich gestellt sieht, und die schon auch das Gefühl in ihm hervorrufen, in einer Zeit ständiger Diskontinuität zu leben, die auch, das muss auch wahnsinnig kräftezehrend gewesen sein, die immer wieder eben auch neue Positionierung von ihm erfordern und eben immer wieder auch Desorientierung mit sich bringen. Nach 1918 schreibt er in sein Tagebuch irgendwann, ich weiß gar nicht, was gut und was böse ist. Vielleicht, zitiert er Tolstoi, vielleicht ziehen wir einfach nur Linien im Wasser.
Sie haben vorhin die Geschichten Jakobs erwähnt, 1933 erschienen. Zwar kein politisches Buch, aber es ist ein Buch, haben Sie uns gesagt, dass man aufgrund seines Inhaltes und der Umstände der Veröffentlichung durchaus politisch interpretieren kann. Ja. 1933 war ja dann auch die Emigration. Es gibt trotz dieses Buches bis heute die Kritik, er habe sich in den ersten Exiljahren nicht früh genug von Hitler-Deutschland abgegrenzt. Was ist an dieser Kritik dran?
Naja, zuerst mal ist sie halt sehr pauschal. Also der Begriff, der da in den gängigen Biografien fällt, ist der des Schweigens. Thomas Mann habe geschwiegen. Und ich glaube, das missachtet, dass Thomas Mann eben bis 1933 alles andere getan hat, als geschwiegen, sondern er hat sich in aller Schärfe abgegrenzt von diesem Nazitum. Er hat kein gutes Haar an denen gelassen. Und der Grund, warum er ja wirklich tumultartig, muss man ja sagen, ins Exil gegangen ist im März 1933, hat ja eben damit zu tun, dass er längst auf der Feindesliste stand. Gegen ihn lag ein Schutzhaftbefehl in Deutschland vor. Sein Besitzstand wurde konfisziert. Er war ganz klar eben auf der Abschussliste der Nazis. Man hat sich nicht herangetraut, in gewisser Weise, weil er eben doch ein sehr prominenter, der berühmteste Autor Deutschlands war und Nobelpreisträger. Aber dass er da keine Sympathien hatte oder irgendwie mit dem System sich sozusagen arrangiert hätte, irgendwie auf eine innere Art und Weise, das stimmt einfach so nicht. Was 1933 beginnt, tatsächlich ist, Thomas Mann muss sich hineinfinden in die Rolle als Exilant. Das widerspricht ihm völlig. Er sieht sich als Repräsentant deutscher Kultur, sich als Ausgestoßener zu sehen, als, ich würde auch eben sagen, als Geflüchteter. Das Wort trifft es vielleicht noch viel besser als Exilant. Zunächst ist er ein Geflüchteter, dem auch Repressalien drohen in Deutschland. So, er ist ein politisch Verfolgter. Das sind, glaube ich, die Begriffe. So, und da braucht er erstmal eine Zeit, um irgendwie hineinzukommen in diese Rolle. Aber auch während dieser Zeit tut er ja nichts. Es fehlt vielleicht die große Schrift irgendwie, die früh jetzt formuliert worden wäre. Aber etwa 1934 bereits beteiligt er sich an einer Aktion eines jüdischen Komitees, das den Jüdinnen und Juden Europas die Ausreise nach Palästina ermöglichen will, und äußert sich da in der New York Times, also an keinem anderen Ort als an der New York Times. Und das wird in Berlin sehr wohl wahrgenommen. Mhm. Und man reagiert dann darauf. Er befindet sich in einer hoch angespannten, ich würde eben sagen, Haltung oder in einer Deckung im Grunde und schaut, wie weit kann ich eigentlich gehen, wie weit kann ich agieren. Was er möchte, ist eben, er möchte weiter in Deutschland seine Leserinnen und Leser erreichen. Womit aber, und dann kommen wir wieder an den Punkt, antifaschistische Prosa mit seinem Josefsroman.
Ja, Sie deuten das im Buch so, dass das weniger opportunistische Zurückhaltung war ab 33, sondern ja eine bewusste Strategie, die mediale Reichweite in Deutschland aufrechtzuerhalten.
Naja.
Und dann kommt das Jahr 1936,
ja.
Und dann wird Manns Kritik am Nazi-Deutschland auch lauter. Sie beschreiben das ganz schöne Buch, er verfasst dann richtig Pamphlete, die irgendwie an den Zensoren vorbei die Deutschen erreichen.
Er schreibt, also der entscheidende Punkt ist nicht die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, die auch 1936 erfolgt. Er war zu dieser Zeit gar kein Deutscher mehr. Er war Bürger der Tschechoslowakei. Also es war ein rein formaler Akt. Was ihn wirklich, also nicht, dass ihn das nicht getroffen hätte, aber was ihn wirklich ins Mark getroffen hat, war die Aberkennung der Ehrendoktorwürde durch die Philosophische Fakultät der Universität Bonn. Weil das für ihn die Verstoßung aus dem geistigen Deutschland war, dem er sich zugehörig gefühlt hat. Und da ist dann der Punkt erreicht, dass er einen offenen Brief schreibt, einen Brief an diesen Dekan, den er aber gleichzeitig eben auch publiziert, publik macht. Und dieser Brief erscheint dann in der Schweiz, gelangt dann aber auch nach Deutschland, wird da in Tarndrucken veröffentlicht, wird in zahllosen Abschriften von Leserinnen und Lesern zu Leserinnen und Lesern weitergetragen, sodass der eine relativ hohe Verbreitung dann auch hat. Und er wird auch international wahrgenommen. Also das, ab diesem Moment ist Thomas Mann ganz klar als Antagonist des Hitlersystems, des Hitlerstaates erkennbar.
Sehr emotional ist Ihre Schilderung des Ganzen aus der Sicht Marcel Reich-Ranitzkis.
Ja.
Junger Mensch damals, der wohl zu dieser Zeit geradezu darauf gewartet hat, dass so ein Thomas Mann aus dem Exil ein Signal sendet.
Ja, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, was für eine Bedeutung das für die Verfolgten und Bedrängten gehabt haben muss, was nun dieser Thomas Mann sagt zu der politischen Entwicklung in Deutschland. Und es gibt eine Passage in der Autobiografie von Marcel Reich-Ranitzky, Mein Leben, da sagte er, habe eben er war damals 16 Jahre alt, ne, mit einer Gruppe von befreundeten Kommunisten in Berlin, sozusagen irgendwo in einem kleinen konspirativen Kreis, hätten sie eben diesen Bonner Brief von Thomas Mann gelesen, und als der letzte Satz gelesen worden war, habe er zu seinen Freunden gesagt, er müsse jetzt nach Hause gehen, am nächsten Tag sei eine Klassenarbeit zu schreiben, und er setzt dann aber hinzu, das war nur ein vorgeschobener Grund, eigentlich wollte ich allein sein, allein mit meinem Glück.
Und das sagt dann doch sehr viel aus,
ja,
wie groß diese Bedeutung von so einer Nachricht dann damals war.
Ja.
Thomas Mann kämpft dann gewissermaßen mit offenem Visier ab 1936. Ja. Sie analysieren das dann, auch die Sprache wird drastischer. Das geht dann wirklich bis zur Beschimpfung.
Das geht bis zur Beschimpfung. Er nimmt dann ja, also geht ja erst nach Princeton. Und die erste Station des Exils 1938 dann in den USA. Dann später nach Kalifornien. Und er nimmt dann diese sehr berühmten Radioreden auf an deutsche Hörer. Und da begegnet uns ein Thomas Mann auch in einer Sprache, wie wir ihn vielleicht so gar nicht kennen. Er wird wirklich radikal, er beschimpft, er beleidigt auch sehr offensiv. Er lässt jede bürgerliche Kontenance fahren, kann man sagen. Und das sind auch Texte, die sich heute noch mit so erstaunlicher Frische, muss man sagen, lesen. Und es geht ihm eben durch diese Polemik auch darum, den Deutschen, die ja damals in einer medial isolierten Welt lebten, wirklich einen Hieb zu versetzen und zu sagen, kriegt ihr das mit, was hier eigentlich vor sich geht? Ja, wisst ihr denn, was da eigentlich passiert? Und er verweist dann irgendwann eben auch mit aller Drastik und bereits 1942 auf den Holocaust. Ja? Also Wannsee-Konferenz mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Das ist, glaube ich, am 20. Januar 1942. Und wenige Tage später äußert sich Thomas Mann dann über sogenannte Probevergasung an holländischen Juden. Er erfährt daraus aus Presseartikeln, aber auch durch Dossiers, die ihm der britische und der amerikanische Geheimdienst zur Verfügung stellen. Und er äußert sich mit Entsetzen darüber, mit größtem, allergrößten Entsetzen. Und er schiebt dann immer gleich die Frage hinterher, wisst ihr Deutschen das? Wie findet ihr das? Und auch heute noch, wenn ich in Veranstaltungen jetzt zu meinem Buch, Lesungen oder so, aus diesen Radioreden lese oder auch mal ein paar Töne einspiele, ich habe den Eindruck, hinterher ist es immer sozusagen ganz still im Raum. Und man muss das erstmal so verarbeiten. Sie sind einfach immer noch sehr, sehr suggestiv und sehr wirkungsvoll.
Also diese Ansprachen sind Aktion, heißt es in Ihrem Buch.
Ja.
Sie dienten als Gebrauchstexte. Mhm. Sie hatten eine konkrete Aufgabe. Es ging auch um psychologische Kriegsführung.
Das war's. Er wurde ja engagiert durch die BBC. Also es war nicht sein eigenes Bestreben, das zu machen, sondern es war ein Engagement im Rahmen des sogenannten Ätherkrieges. Es gab damals ja zahlreiche Feindsender, die nach Deutschland versucht haben zu senden und eben auch die BBC, der sogenannte German Service der BBC. Und das war, daran hat sich Thomas Mann engagiert.
Das heißt, der äußere Rahmen der Sendung, der wurde irgendwie von der BBC auch vorgegeben. Also wie lang darf das sein? Was darf da gesagt werden? Wie streng war das?
Ja, eigentlich war es nur der äußere Rahmen, aber auch da hat Thomas Mann dann irgendwann auch verhandelt. Er wollte ein bisschen länger sprechen. Erst waren es, glaube ich, 5 Minuten, dann waren es 8 Minuten. Und er hatte sich aber ausbedungen, das eben inhaltlich, sprachlich völlig frei zu gestalten. Zum Teil sogar ging das so weit, dass die BBC sich beklagt hat und gesagt hat, Thomas Manns Wortverwendung sei far too abusive. Also es sei einfach zu, er treibe es zu heftig mit seiner Wortwahl. Also wenn er über Göring schreibt etwa, dann lässt er den Begriff zwar nicht fallen, aber er lässt ihn dastehen als eine korrupte und sozusagen ekelerregende Nazi-Sau. Anders kann man es überhaupt nicht formulieren. Das ist Thomas Mann, der Reden an deutsche Hörer. Also der BBC ging es zum Teil sogar zu weit. Er hat diese Anfrage gehabt, hat sie angenommen und hat sie dann wirklich für sich genutzt und in seinem Vorstellung nach gestaltet. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist eben die Stimme. Das war nicht die Idee der BBC, Thomas Mann selbst erklingen zu lassen in deutschen Radios, sondern zunächst wurden diese Reden durch einen Sprecher in London eingelesen und dann ausgestrahlt, sondern es war sein eigenes Bestreben, seine Stimme eben auch nach Deutschland zu senden. Man hat einen unglaublichen technischen Aufwand betrieben, um das sicherzustellen. Man hat diese Reden aufgenommen in einem Radiostudio der NBC in Los Angeles, in Hollywood, hat dann dieses Ganze mit auf Platte aufgezeichnet.
Auf Schallplatte,
richtig? Ja, auf Schallplatte, die Schallplatte nach New York geschickt, das Ganze dann gekabelt, wie es damals hieß. Per Telefon und irgendwie Unterseekabel dann nach London, von wo es dann eben mit Langwelle nach Deutschland ausgestrahlt worden ist. Also man hat die halbe Welt überwunden, um Thomas Manns Stimme erklingen zu lassen. Und warum? Weil er eine Vertrauensbeziehung herstellen wollte, aktivieren wollte zu den Deutschen, auch weil er ihnen einen anderen Ton, glaube ich, in einem anderen Ton zu ihnen sprechen wollte, als den sie eben aus den aus der Nazi-Propaganda gewohnt waren. Ein sehr ziviler, sehr bürgerlicher Ton. Das ist immer noch ganz erstaunlich, was eigentlich da alles in die Wege geleitet worden ist, um das zu ermöglichen.
Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, so hat er sich in der ersten vorgestellt, seiner Hörerschaft. Ja. Und er hat die Hörer auch geduzt, schreiben Sie nochmal. Hatte er denn bestimmte Vorbilder bei diesen Radioansprachen?
Er hat sich orientiert an Churchills Radioreden, die er immer gehört hat und die er mit großer Bewunderung kommentiert hat in seinem Tagebüchern und an den sogenannten Fireside Chats von Roosevelt, dem amerikanischen Präsidenten, mit denen also der amerikanische Präsident sich gewendet hat an die Bevölkerung und über die aktuellen politischen Geschehnisse, um sie darüber zu informieren. Das waren seine Fixpunkte, aber vor allen Dingen ging es eben darum, sozusagen einen angelsächsischen, westlichen Ton, einen Ton der Zivilität aufzugreifen und in Deutschland erklingen zu lassen. Die sprachliche, stimmliche Performance, die ist, glaube ich, ganz entscheidend bei dieser Aktion. Und die, wie gesagt, ist eben inspiriert durch Leute wie Churchill und Roosevelt.
Und es gab durchaus natürlich dann auch große Irritationen, die durch diese Ansprachen ausgelöst wurde. Man muss sagen, er äußert dann darin irgendwann auch Verständnis für die Bombardierung seiner Heimatstadt.
Ja, das ist die Entwicklung. Sie beginnen jetzt gerade mit dem Satz, die Stimme eines Freundes. Und am Anfang ist es auch die Stimme eines Freundes tatsächlich, der aufklären will, der auch warnen will, aber der den Deutschen irgendwie zugetan ist, hat man den Eindruck. Also der schon völlig klar ist in seiner Ablehnung des Hitler-Regimes, aber der versucht irgendwie die Deutschen dann auch zu bewegen, doch sich zu wehren gegen das, was da passiert. Und das nimmt dann irgendwann auch im Laufe der Kriegsjahre ab. Und irgendwann, muss man sagen, werden diese Reden auch, formuliert Thomas Mann Dinge, die man ihn in Deutschland dann später nie wirklich verziehen hat. Dazu gehört unter anderem die Rechtfertigung der Bombenangriffe auf deutsche Städte, namentlich auf seine Heimatstadt Lübeck. Und da sagt er es tut mir im Herzen weh, was da geschieht, die Zerstörung dieser Stadt zu sehen. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Mhm. Und er geht dann noch weiter und sagt, es wird mehr Lübecker geben, mehr Düsseldorfer, mehr Kölner, mehr Hamburger, die auch nichts einzuwenden haben dagegen. Und die der Royal Air Force, wenn sie das Dröhnen der Flieger der Royal Air Force über ihren Kopf hören, die der Royal Air Force bei ihren künftigen Unternehmen guten Erfolg wünschen würden. Also die das nicht nur hinnehmen würden, sondern es auch begrüßen würden, weil dadurch Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und das sind Sätze, die wirklich ins Mark gingen und es bis heute tun. Auch bei Veranstaltungen, wie gesagt, wenn ich das vorspiele, er versucht da jede Form der deutschen Opferstilisierung im Keim im Grunde zu ersticken. Wenn wir uns anschauen, die Debatte über die Bombardierung deutscher Städte, etwa im Kontext von Dresden, die rechte Parole vom sogenannten, das mag man gar nicht wiederholen, ne, aber vom sogenannten Bomben-Holocaust, die da immer wieder auch auftaucht. Genau das, ich weiß nicht, ob Thomas Mann das hat kommen sehen, aber er will dem, glaube ich, von Anfang an etwas entgegensetzen. Umso mehr hat ihm das nach dem Krieg den Vorwurf eingehandelt, er sei ein Verräter gewesen. Und wenn ich nochmal eines dazu sagen darf, ich glaube, wir müssen sozusagen dieses Unversöhnte auch des Thomas-Mann-Bildes, gerade mit dem politischen Thomas-Mann, auch in diesem Jubiläumsjahr betonen und hervorheben geradezu, wie lange man vehemente Schwierigkeiten hatte im Umgang mit dem politischen Thomas Mann. Es wird immer jetzt sehr, sozusagen dieser große Autor und die Demokratie, es wird so blumig. Und wenn ich eines mit meinem Buch will, dann ist es dem auch vielleicht etwas entgegenzusetzen, sagen, das ist viel widerständiger, viel komplexer, auch viel provozierender bis heute, als man gemeinhin eben denkt.
Ja, das Interessante ist wirklich, dass Sie uns einen linken Thomas Mann präsentieren. Und jetzt Stichwort Komplexität. Also die Linken, wenn man zurückschaut, die 68er hatten mit ihm so recht gar nichts am Hut. War Mann Linken in der Rezeption trotz allem immer zu bürgerlich?
Ich glaube, Thomas Mann war nochmal unterstreichen, er war nie ein wirklicher Linker. Er hat sich dem Lager zugehörig gefühlt, das man heute als Sozialdemokratie bezeichnen würde. Sozialdemokratie war damals linker als heute, muss man auch sagen. Aber er war kein dezidiert Linker, sondern er war, würde ich sagen, durchgehend Zentrist, also ein Mann der Mitte. Und hat einmal einen Satz gesagt, den ich fantastisch finde, hat einmal gesagt, wenn der Kahn nach rechts zu kentern droht, dann gehe ich instinktiv nach links. Ja, also ich versuche dann etwas dem entgegenzusetzen, aber warum? Um das Gleichgewicht herzustellen, um die Balance zu halten. Darum geht es ihm. Er wird links, weil er links werden muss, weil es die Zeitumstände von ihm verlangen. Das ist sozusagen Reaktion und Gegenreaktion. Und warum die 68er dann und infolgedessen mit ihm ein Problem hatten, ich glaube, es hat tatsächlich habituelle Gründe. Hätte man sich zum Beispiel mal seine Rede angehört vor Arbeitern in Wien im Jahr 1932, da sagt er ausdrücklich, der Platz des Bürgertums ist heute an der Seite der Arbeiterschaft. Ja, dann schließt sich in diesem Moment für kurze Zeit die sogenannte linke Volksfront. Und sogar Brecht hat ihm daraufhin geschrieben, lieber Thomas Mann, hervorragend, was Sie da gesagt haben. Und die waren sich spinnefeind, die beiden. Das ist ein kurzer Moment, aber diese Dinge sind eigentlich nie zur Kenntnis genommen worden, sondern immer nur sein Anzug, seine Villa, sein bürgerlicher Habitus. Und mit so jemandem sozusagen konnte es eigentlich gar nicht stimmen.
Wurde er denn jemals zu anderen Zeiten dann noch von linken Intellektuellen irgendwie ernst genommen?
Das ist eine gute Frage. Von linken Intellektuellen, nee, ich glaube, da ist immer noch auch Aufklärungsarbeit tatsächlich zu betreiben. Manchmal erlebe ich das jetzt, dass ich zu Veranstaltungen komme von linken Buchhändlern oder so und die sagen, ja, Thomas Mann hätten sie immer so abgeschrieben. Heinrich Mann, das sei ihr Typ gewesen, an den hätten sie sich orientiert. Aber jetzt müssten sie doch eingestehen, in gewisser Weise ja da doch. Da tut sich was, da ist noch Bewegung da.
Unsere Hörerin Margit Frey bringt jetzt gegen Ende der Sendung nochmal das sozusagen in die Gegenwart. Ja. Sie schreibt, kann der große Thomas Mann überhaupt jemals im heutigen Deutschland einen geeigneten Nachfolger, eine Nachfolgerin finden, der den Mut hat, gegen die Strömung der Rechtsgerichteten zu schwimmen? Gedanken, die kaum gedacht schon im Netz verbreitet werden, sind kaum zu widerrufen, schreibt Margit Frey.
Das ist natürlich ganz schwer zu beantworten. Was ich halt einfach feststelle und was ich an Thomas Mann auch so faszinierend finde, das ist die Tatsache, dass die Sprache nicht ihn hatte, sondern er die Sprache. Die Art und Weise, wie er über die Sprache gebieten konnte, das ist wirklich faszinierend. Und wie er Formulierungen gefunden hat für Phänomene, die sozusagen diffus sind, aber die durch ihn begreifbar geworden sind und dann auch verhandelbar geworden sind.
Und auch emotional greifbar
genau. Und geworden sind. Genau. Ja. Und wenn ich etwas daraus ableite, dann ist es vielleicht nicht irgendwie, gibt es solche Leute oder so, hoffentlich gibt es sie, aber vielleicht nehme ich eher ein Plädoyer daraus mit, nämlich das, sich seiner eigenen Sprache zu bedienen, weil damit seiner eigenen Formulierung zu bedienen, seines eigenen Denkens, ja ein aufklärerischer Impuls zu bedienen. Und dann werden vielleicht aus uns, können wir alle gewissermaßen im Keim diesen Thomas Mann auch erwecken. Das wäre vielleicht das Wünschenswerteste.
Wenn wir an heutige Aktivisten denken, also zum Beispiel Greta Thunberg oder an die sogenannte letzte Generation oder vielleicht sogar an bestimmte Influencer auf Social Media, kann man da eigentlich Verbindungslinien ziehen zu dem, was sie bei Thomas Mann Aktivismus nennen?
Auf den ersten Blick ja nicht, würde man sagen, was verbindet die miteinander. Aber wenn ich mir es genauer anschaue, habe ich darüber nachgedacht, strukturell vielleicht doch ein wenig etwas. Thomas Mann hat als politischer Aktivist gearbeitet mit rhetorischer Zuspitzung, mit moralischer Dramatisierung, muss man sagen. Ne? Gut und Böse und Kampf und Widerstand und so, das sind seine Begriffe, die er in dieser Zeit verwendet. Und seine Reden hatten zu dieser Zeit eine starke performative Dimension. Er ist an bestimmte Orte gegangen, etwa 1934 oder so, in eine jüdische Studierendenverbindung in der Schweiz und hat gesagt, dass ich heute vor Ihnen hier auftrete, dass ich hier stehe als nicht jüdischer deutscher Schriftsteller. Das ist schon Demonstration, das ist schon Aussage. Ich muss im Grunde gar nichts mehr sagen, alleine, dass ich hier bin, ist sozusagen die Kundgebung. Und das, und wenn ich das alles zusammennehme, dann ist das in der Struktur gar nicht so weit entfernt von Formen des Aktivismus, den wir auch heute erleben. Er hätte sich sicherlich nicht auf irgendeine Straße gesetzt oder so. Aber wie gesagt, ich rede hier über Strukturen, nicht über Inhalte.
Es gibt in Ihrem Buch zu Beginn eine beschriebene Szene, sehr atmosphärisch geschrieben. Da fahren Sie, glaube ich, mit dem Taxi nach Pacific Palisades, Los Angeles, stimmt das? Ja. Um Thomas Mann nachzuspüren. Und dann läuft da Marvin Gaye im Autoradio. Ja. Und das berührt Sie offenbar emotional. Wo ist die Verbindung vom 70er-Jahre-Soul zu Thomas Mann?
Ach, einfach, weil ich in eine Welt geraten bin, die halt schon von den Lichtverhältnissen, das ist ein Klischee, aber das macht es ja nicht unrichtig, kalifornisches Licht, Marvin Gaye, Pacific, und jetzt kriegt das mal irgendwie zusammen mit Thomas Mann und mit meinem Thomas Mann-Bild, das ich zu dieser Zeit hatte. Das ist gar nicht so einfach. Und einfach dann auch nochmal zu sehen, wie weit sich Thomas Mann intellektuell, nicht nur räumlich, sondern auch intellektuell bewegt hat, wie mobil er war. Er war dann ja nicht nur dort in seiner Villa, sondern ist ja durchs ganze Land gereist, immer wieder bis in die Provinzen hinein, nicht nur in den Metropolen war er, und hat seine Reden gehalten und hat versucht, die Amerikaner aufzurütteln, sie aus ihrer isolationistischen Haltung herauszureißen und eben dazu zu bringen, auch den Kriegseintritt der USA zu befürworten. Das war ja das Ziel dieser Reisen. Er hat einen so unglaublichen Weg als nicht mehr junger Mann, muss man sagen, 60, 70 Jahre genommen. Und das habe ich in diesem Moment irgendwie auf meine ganz eigene Art und Weise dann auch wahrnehmen können. Das hat mich sehr beeindruckt. Hm.
Letzte kurze Frage zum Schluss. War dieser Ort dann auch bis zum Schluss sein Sehnsuchtsort in den USA? Seine gefühlte Heimat oder wo war die?
Ja, er hat sich ja immer bezeichnet als notorischer Villenbesitzer. Und dieses Haus in Pacific Palisades hat er geliebt, muss man sagen. Er hat es immer geliebt und er verlässt dieses Haus 1952 mit ganz üblen Gefühlen. Also er sehnt sich in dieses Haus zurück, in diese Gegend zurück. Mhm. Er muss dann gehen, weil er eben auch unter Repressalien zu leiden hat durch diesen McCarthyismus. Mhm. Die Kommunisten hat's in Amerika. Und er wird dann in der Schweiz, wo er dann hingeht, nicht wieder heimisch, muss man sagen. Nach Deutschland kann er nicht zurück. Er sitzt dann zwischen allen Stühlen.
Dankeschön, Kaisina. Besten Dank für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Münster. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist. Propylen Verlag. 304 Seiten kosten 24 €. Jeweils ein Exemplar geht an Martin Rees aus Dortmund, an Wilhelm Irsch aus Rehlingen-Siersburg und an Jürgen Bost aus St. Ingbert. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Thomas Mann Jubiläum. Hörbücher aus den ARD-Archiven zum 150. Geburtstag von Thomas Mann. Zeitlose Klassiker wie Mario und der Zauberer, Der Tod in Venedig, Königliche Hoheit und vieles mehr. Von berühmten Schauspielern wie Gerd Westphal, Ulrich Nöten, Matthias Brandt und von Thomas Mann selbst gelesen.
Treten Sie näher heran, sagte der Stabsarzt. Seine Stimme war meckernd und etwas schwach.
Ab dem 21.04. exklusiv in der ARD Audiothek. Podcast merken und kein Hörbuch verpassen.